Jit, ich wollte mich noch über die Aussprache klar machen, weil ich kenne es eigentlich meistens an den Namen Jit und dann habe ich überlegt, dann habe ich häufiger auch Git gehört, dann guckte ich halt nach im Webster, wie spricht man dieses Wort aus? Also das ist, bedeutet eigentlich Depp und ja, Webster war dann in der phonetischen Umschrift relativ eindeutig zu sehen, dass es genauso wie Get ausgesprochen wird, also mit einem G. Und dann habe ich noch den Link angeklickt, den Audio-Link, und der hat Jit gesagt. Also von daher kann ich jetzt darüber keine definitive Aussage machen. Ja. Ich bleibe bei dem JIT, was ich bisher verwendet habe, und es kann aber sehr gut sein, dass es verkehrt ist. Ja. Dann stellt sich zunächst die Frage, also ich bin jetzt im Administrationsstrang untergebracht worden, aber man muss dazu sagen, das Source Code Management ist eine Sache, die nicht notwendigerweise eine Geschichte ist, die rein für Administration sinnvoll ist. Also zum Beispiel benutze ich Source Code Management fast immer, wenn ich an irgendeinem Dokument arbeite und sich das über die Zeit ändert. Ne, das ist keine administrative Sache, das ist einfach eine Sache des normalen Workflows. Und Source Code Management Systeme, die sind ja historisch zustande gekommen, zunächst eben auch lokal. RCS ist ein lokales Versionskontrollsystem, mit dem man arbeitet, und dann aber auch als Entwicklungstool, als Kooperationstool. Und diese Kooperationstools, da ist CVS lange Maß der Dinge gewesen, was mehr oder weniger nach SCCS modelliert worden war. Also das ist jetzt, also SCCS wirklich ein Dinosaurier. Ja, und Subversion ist momentan so das, was die Leute ganz gerne verwenden. Ein weiterer Punkt ist, wenn man so eine Versionskontrolle hat, so ein Management, dass man typischerweise einen zentralen Server hat, wo die Daten vorgehalten sind und sich jeder bedienen kann und wo man auch zentralen Backup machen kann. Und wichtig ist eigentlich, dass man verfolgen kann, was hat sich geändert, warum hat es sich geändert, wie sah es vorher aus, und in dem Zusammenhang gibt es häufiger den Fall, dass man eine Regression hat in irgendeinem größeren Projekt, also sprich, etwas hat mal funktioniert und tut es nicht mehr, und man möchte gerne wissen, warum tut es es nicht mehr. Und dann ist es natürlich sehr gut, wenn man die früheren Zustände wiederherstellen kann. Jetzt handelt es sich bei JIT um ein sogenanntes dezentralisiertes Versionskontrollsystem. Und die Frage ist, wozu soll das gut sein? Also der Punkt Nummer eins, wofür das gut ist, ist einfach die Arbeit offline. Wenn ich jetzt irgendwo im Zug bin, habe ich keinen Zugriff aufs Internet. Wenn ich dann irgendwie feststelle, nach einem Fehler suchen will, der irgendwo in den letzten 10 Versionen aufgetreten ist, und ich kann mein System nicht überreden, irgendeine andere Version rauszuspucken außer der aktuellen, dann ist das nicht besonders praktisch zum Arbeiten. Ein zweiter Punkt ist, wenn man arbeitet, hat man typischerweise so eine Art Workflow, wo man an irgendwelchen Sachen bastelt, Zwischenzustände hat, die halbwegs konsistent sind, aber halt nicht so, dass man sagen würde, das muss jetzt wirklich jeder zu sehen bekommen. Und wenn man seine Arbeiten privat erstmal vorführen kann, ohne dabei das Hauptwerk in Konfusion zu bringen oder zu destabilisieren, ist das natürlich eine praktische Sache. Ja, und weiterer Punkt, das ist eigentlich auch mit Arbeit offline ähnlich. Man kann sehr schnell durchblättern, was hat sich wann geändert oder so, ohne dass zwischendurch, dass man auf den Server warten muss. Weil die Sachen, die lokal vorhanden sind, sind natürlich schnell da. Und man kann halt auch eigene Ideen und Änderungen weiterverfolgen, also einen Entwicklungszweig aufmachen, wo man nicht weiß, wird dir irgendwann mal was Endgültiges werden, macht dir irgendwann mal Sinn auch für andere oder so. Und bevor man sich dann mit demjenigen, der für den zentralen Server ist, rumschlägt und sagt, darf ich einen Branch einrichten und kann ich darin arbeiten? Und die Frage ist, wozu richtet man etwas ein, was jeder zu sehen bekommt, obwohl man gar nicht sicher ist, ob es überhaupt je jemanden interessiert. Ja, dann ist die Frage, also verteilte Versionskontrollsysteme gibt es mittlerweile verschiedene. Die sind also relativ populär geworden. Ich nenne jetzt nicht die ganzen Namen, aber JIT ist halt eins der zweiten Stunde, würde ich mal sagen. Also das ging mehr oder weniger Bitkeeper waren Abkömmling von sonst noch etwas und dann hat es auch noch andere Implementierungen zwischendurch gegeben. Aber die Frage ist, warum, wenn man sich jetzt überhaupt mit den verteilten Versionskontrollsystemen beschäftigt, was ist dann an JIT interessant? Und eine Sache ist, es ist schnell. Ne? Also man muss dazu sagen, dass JIT historisch entstanden ist als ein Entwicklungssystem, um den Linux-Kernel zu verarbeiten zu können und einen relativ großen Plus an Änderungen zu managen. Also der Linux-Kernel wird von Linus Torvalds persönlich übersehen und jeder Patch muss im Prinzip von ihm abgesegnet werden, bevor er in seinem persönlichen Zweig, der offizielle Linux-Kernel ist, drin landet. Und so ein typischer Workflow ist, dass er an einem Tag mehrere hundert Patches und Patch-Sets in seinen Kernel integriert, die von anderen Leuten stammen. Und da will er nicht jedes Mal irgendwie groß warten. Also das heißt, der Kernel ist halt ein Projekt, was nicht trivial ist, ein relativ großen Dateibaum hat, relativ komplex ist. Und das heißt, dieses System ist mit realen Daten getestet, gebenchmarkt worden und die Entwickler, die in Sachen auf die Nerven gehen, sind auch die, die in der Lage sind, das zu flicken. Das ist ein Vorteil. Eine weitere Abgrenzung ist, dass die Portierbarkeit von JIT nicht wahnsinnig toll ist, insofern als dass es relativ viel auf Shell-Scripts basiert, die mäßig portierbar sind auf Windows. Es gibt mittlerweile eine Portierung, aber die ist Arbeit. Ne? Und auch auf andere Unix-Systeme ist die Portierung manchmal nicht ganz unproblematisch. Das liegt auch an der Architektur, da sage ich nachher noch was zu. Und im Gegensatz zu anderen Systemen ist eigentlich hier nicht so sehr ein Top-Down-Design erfolgt, wo man alle Funktionalität von vornherein geplant hat, sondern das Teil ist organisch gewachsen. Das heißt, man hat es erweitert, bis es irgendwann an Punkten kollabierte, die man dann neu implementiert hat und so. Also wie es halt auch mit dem Linux-Kernel eigentlich generell der Fall war. Was sehr deutlich hier der Fall ist bei JIT, ist, dass der typische Workflow in einem Projekt, was auch auf die verteilte Konstellation von JIT setzt, dass der Workflow patchbasiert ist. Das heißt, verschiedene Leute schlagen Patches vor, man kann also relativ leicht auch Patches formatieren und zu anderen Leuten schicken oder auf Mailinglisten schicken oder so, da zeige ich gleich nachher noch was zu. Und diese Patches, die als Commits normalerweise strukturiert sind und relativ leicht eingezogen werden können in den persönlichen Baum, die sind sozusagen das, worauf das Ganze basiert. Dann hat JIT besteht im Prinzip aus verschiedenen Ebenen. Es gibt also die Low-Level-Geschichten, die von der Kommandozeile aufgerufen werden. Und es gibt Higher-Level-Kommandos, da gibt es grafische Tools, mit denen man Sachen kann. Auch Kommandozeilen-Tools, die etwas komplexer sind. Skripte, die dann auch wiederholt zwischendurch Editoren aufrufen, um Sachen abzugleichen und so. Und das ist also alles ein bisschen redundant angelegt. Also es entstand so in der Richtung, dass die Leute gesagt haben, damit kann ich aber nicht umgehen. Und dann haben sie sich was gebastelt und das ist dann halt zur Verfügung gestellt worden. Es gibt ein paar Haupttools, die recht gebräuchlich sind und auch grafische Oberflächen. Darunter tatsächlich auch welche, die internationalisiert sind. Das heißt, auch mit deutscher und ähnlicher Sprache und anderen Sprachen arbeiten. Es gibt halt Leute, die auch fast nur mit diesen Tools arbeiten. Man kann auch, die sind auch dafür ausreichend normalerweise. Was auch eine Abgrenzung ist, ist trivial zu sagen, okay, jetzt habe ich genug Chaos in einem Projekt, was ich jetzt habe, dass ich das unter JIT stellen will. Das ist, wie man das so schön nennt, ein No-Brainer, das zu machen. Das kann man von einem Moment auf den anderen, da braucht man nicht nachdenken, da braucht man keine Handbücher zu lesen, man braucht sich nicht zu überlegen, wo lege ich jetzt meine Repositories an oder sonst etwas. Das geht im Handumdrehen. Was auch sehr deutlich ist, ist dadurch, dass die Kommandos, die man zur Verfügung hat, teilweise relativ leistungsfähige Operationen durchführen, ist, wenn man durcheinander kommt, mit welcher Branch hängt, von will ich auf welchen basieren oder wie will ich das Ganze, in welche Richtung will ich einen Merge durchführen, und man kriegt das nicht sauber sortiert, dann ist es recht leicht, sich sein Working Tree, also das, worauf man am Ende arbeitet, in ziemliches Chaos zu bringen. Und es ist allerdings auch recht leicht, das wieder zu beseitigen. Also es gibt zum Beispiel ein Reflog im JIT, wo man im Prinzip die Möglichkeit hat, JIT zu sagen, okay, ich will jetzt den Zustand von vor einer Stunde wieder haben. Und den bekommt man dann auch. Ohne dass das, was man in dieser Stunde veranstaltet hat, verloren wäre. Also man kann sich dann noch aus einzelnen Sachen bedienen, die da geschehen sind. Und das ist eigentlich, zum einen ist es ein ganz guter Vorteil, also insofern, als dass man irgendwann dann doch keine großen Hemmschwellen mehr hat, irgendetwas anzurichten. Es gibt auch Situationen, wo es von Nachteil sein kann, beispielsweise wenn man irgendwie einen Import macht von einem Subversion und stellt dann fest, dass in irgendwelchen Subversion-Versionen irgendein intelligenter Mensch 3 GB an Bilddaten eingecheckt hat, dann ist ihm aufgefallen, das ist wohl keine so gute Idee gewesen und hat sie wieder entfernt aus dem Subversion-Archiv. Wenn man das importiert, dann ist natürlich diese Version mit den 3 GB an Bilddaten dann mit importiert, und die dann wieder rauszukriegen, also sprich, in der Historie rumzudoktern und zu sagen, das ist nie so gewesen, das ist dann schon mit Aufwand verbunden. Auch das geht. Und also das Rumdoktern in der Historie, die umzubauen und dann zu sagen, es ist nie so gewesen, aber selbst das Rumdoktern kann man normalerweise rückgängig machen. Also muss man noch eine Garbage Collection machen und sagen, ich will jetzt wirklich, dass alle Änderungen, die geschehen sind, auch wenn sie noch nicht 3 Monate her sind, weg sind, damit man den Speicherplatz wieder kriegt, den das Zeug belegt. Ja, eine weitere Geschichte das ist halt auch ein Workflow, der im Zusammenhang mit dem Linux-Kernel interessant ist. Es ist sehr erwünscht, dass man seine Sachen gründlich aufräumt und und sozusagen Geschichtsklitterungen im positiven Sinne betreibt, bevor man das Ganze an die zentralen Geschichtsarchive weitergibt. Also das heißt, es ist typischerweise für den übergeordneten Maintainer von einem Projekt nicht interessant zu wissen, was hattest du für Zwischenstadien, was hattest du für Sackgassen, was für Sachen hast du irgendwie an der einen und derselben Stelle 3-mal umstrukturiert, bevor es so war, wie es dir gefallen hat. Das ist im zentralen Projektarchiv eigentlich nicht notwendig. Und deswegen macht das Sinn, bevor man das weitergibt, weiterreicht als Patch-Serie, dass man da aufräumt und sagt, ich tue mal so, wie wäre es denn gewesen, wenn ich von Anfang an den richtigen Plan gehabt hätte. Und es ist relativ einfach, mit JIT dann die Arbeit, die geschehen ist, so umzustrukturieren, dass man entweder natürlich einen einzelnen Patch hat oder eine Serie von Patches, die logisch aufeinander folgen und jeweils etwas Konkretes, Sinnvolles machen, was auch einen arbeitsfähigen Zustand hinterlässt. Und dann ist die Frage des Workflows von privaten Änderungen, also sprich Sachen, die ich jetzt nicht weitergebe, sieht da so aus. Es gibt im Prinzip bei JIT 2 Techniken, die Arbeit von mir selber, die also auch typischerweise mit zwischendurch Commits erfüllt, in mein eigenes Archiv erfolgt, mit der von anderen Leuten zusammenzuführen. Die eine Variante ist ein Merge zu machen. Das heißt, man kombiniert den aktuellen Zustand, den man selber hat, mit dem aktuellen Zustand, den jemand anders gehabt hat, Und wenn dabei Konflikte auftreten, das heißt Änderungen an verschiedenen Dateien, dann löst man die im Prinzip nur auf die obersten Ebene. Und wenn jetzt in einem Branch jemand zwischendurch einen Konflikt gemacht hat und hat das hinterher wieder verworfen und das sein gelassen, dann ist das etwas, was man beim Merge nicht irgendwie lösen muss. Ja. Die andere Variante, Sachen zusammenzuführen, ist ein Rebase. Ein Rebase ist im Prinzip, ich fange halt irgendwann an, mit einer Version zu entwickeln und mache dann meine ganzen eigenen Änderungen und jemand anders entwickelt parallel weiter, typischerweise halt in einem zentralen Archiv. Und jetzt will ich jemand, diesem zentralen Archiv will ich jetzt im Endeffekt sagen, okay, das hier sind meine Patches, die ich vorschlage, und dann kann ich natürlich nicht diese Patches vorschlagen aufgrund der schon alten Version. Und was ich dann mache, ist, ich mache einen Rebase auf die aktuelle Version, und der Rebase führt dazu, dass der getrennte Entwicklungszweig quasi zurückgespult wird. Nicht lügen. Ja, nee, meine Änderungen werden erstmal rausgenommen aus dem, was ich entwickelt habe. Dann werden die Änderungen des anderen da draufgespielt. Und dann kommen meine lokalen Änderungen wieder drauf, wobei eine Konfliktresolution gemacht wird insofern, dass Patches, die in beiden Zweigen vorhanden sind, die müssen nicht nochmal angewandt werden. Ja, gut. Und ansonsten muss ich halt gucken, dass meine Änderungen nicht in Konflikt stehen mit dem neuen Zustand, der da war. Die Rebases führen dann dazu, dass man dann wieder Patches hat, die aufgrund der dann sehen die eigenen Patches so aus, dass sie auf der Basis von dem aktuellen Zustand sind und nicht mehr auf dem alten. Rebase kann mehr Aufwand sein, insofern, als dass es sein kann, dass ich mehr als einen Konflikt lösen muss, der im Endeffekt beim Merge nicht nötig gewesen wäre. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, schlicht danach habe ich einen sauberen Zustand, den ich wieder weitergeben kann und wo ich Leuten sagen kann, okay, gegenüber eurer Version sind das die Änderungen. Könnt mal gucken, was ihr damit anfängt. In der Praxis hat man typischerweise Mischformen, wo man immer wieder mal den Upstream reinmercht, ohne dass man da groß irgendwie Sachen machen muss. Und ab und zu gibt es Konflikte oder so. Und dass man in dem Moment, wo man dann entscheidet, okay, jetzt will ich meine Sachen weitergeben oder ich will jetzt irgendwie einen sauberen Zustand haben oder so, dass man nur dann bei Bedarf so ein Rebase durchführt. Das zeige ich gleich, wie das in der Praxis dann aussieht. Ja, gut, das erklärt die Folie hier. Also ein Merge, eine Merge-basierte Strategie ist dann interessant, wenn man quasi mehrere Punkte hat, wo entwickelt wird, wo auch dauerhaft weiterentwickelt wird. Also sprich, wenn man jetzt einen GIMP, der generell mit CMYK-Support daherkommt und man hätte einen, der das nicht tut und man würde die parallel betreiben wollen, dann würde man bei dem CMYK-GIMP häufiger mal rübermergen, was in dem anderen los ist, ohne dass man da jeweils einen Rebase machen wollte, weil die Änderungen so umfangreich sind, dass so ein Abgleich von der Historie und ein ich tue mal so, als wäre es Patches auf der Basis der aktuellen Version einfach viel zu aufwendig wäre. Weil es gibt sicherlich Konflikte, die dabei auftreten, die immer auftreten würden, weil sie auf einem Architekturunterschied beruhen würden. Und wenn man halt nur Merges durchführt, dann löst man das Problem einmal. Der Rebase ist dann interessant, wenn man halt sozusagen Privatentwicklung betreibt. Und auch wenn man auf einer kleineren strukturellen Ebene, also wenn man sagt, die Änderungen, die ich jetzt in diesem Branch habe, sind nicht fundamentaler Natur, sondern sind halt abgegrenzt und da arbeite ich an einem bestimmten Feature. Ne, und das will ich entweder mal irgendwann komplett implementiert haben, weitergeben oder so, oder halt in die Mülltonne kloppen. Und da ist dann doch ein Rebase um das Ganze auch aktuell zu halten und auch mal anderen Leuten zeigen zu können, die eventuell auch einen ganz anderen Zweig verwenden, praktischer. Ja, das, ja gut, der typische Workflow, wenn man mit JIT arbeitet, ist, dass man eigentlich erstmal für sich arbeitet und regelmäßig sich halt auf einen neuen Stand bringt, aber ja, in dem Moment, wo man sagt, ich habe jetzt nichts Nennenswertes weiterzugeben, was für andere interessant wäre, ist das eigentlich das, was man macht. Ne? Und wenn man halt die Sachen sauber haben will, entweder, ja, da gibt es im Prinzip zwei Gründe. Das eine, damit man die Sachen jemand anders schicken kann, und die andere, damit man sagen kann, okay, meine zusätzlichen Patches, ich verfolge jetzt irgendwie den ja, vier Hauptentwicklungszweige von dem großen Projekt, die alle ganz verschiedene Features haben und sich deutlich unterscheiden. Und ich will eigentlich in jedem dieser Zweige für mich persönlich diese Patches maintainen. Dann ist es halt schlecht, wenn man mergt, weil dann muss man halt diese Hauptentwicklungszweige miteinander mergen, und da hat man eigentlich keine Lust drauf, das selber privat zu machen, weil das ist unnötige Arbeit. Stattdessen versucht man dann, seine Änderungen immer wieder so kompakt hinzukriegen, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt mein eigener Patch-Set, und jetzt kann ich mal gucken, ob ich diesen und nur diesen rübergezogen bekomme auf einen anderen Branch. Zur Implementation von JIT, das jetzt ein paar Details, das ist einer der Gründe für die Portierbarkeitsprobleme, die es hat. Also das besteht im Prinzip aus einem großen Satz von Shell-Scripts, die alle einen relativ eng umrissene Aufgabe erfüllen. Also so ist es ursprünglich entstanden, und aus einem Satz von C-Programmen, die ebenfalls jeweils eine sehr kleine Aufgabe übernehmen. Und der Vorteil ist halt, man kann relativ leicht dran rumschrauben. Das ist halt auch die Unix-Tool-Philosophie. Und der Nachteil ist, dass Shell-Skripte so portabel, wie man sie gerne haben wollte, eigentlich gar nicht mal sind. Es wird halt schon eine POSIX-Shell erwartet, die sich doch an einige Standards hält. Und ja gut, C wird halt auch verwendet. Zum Beispiel ist die Standard-Shell unter Solaris ist dafür nicht brauchbar. Solaris kommt aber noch mit irgendeiner System 5 irgendwas Shell oder so, die man dann dafür verwenden kann. Normalerweise ist es so, dass die Konfigurationsskripte das dann auch feststellen und eine passende Shell verwenden, beziehungsweise dann halt klagen. Paar Utilities sind und auch Benutzerprogramme sind halt in Perl geschrieben, in TPLTK und verschiedenen anderen. Diese Kombination von verschiedenen Sprachen und POSIX und Ähnlichem ist einer der Gründe, weswegen eine Portierung auf Windows relativ problematisch gewesen ist, lange Zeit. Es gibt mittlerweile auch eine Portierung, die wohl ganz gut einsetzbar ist, aber eigentlich noch deutlich im Beta-Stadium. Das heißt, in dem Moment, wo man sagen will, okay, ich will das jetzt als ein Tool für alle vorschreiben, in irgendeinem Betrieb oder ich muss auf Windows-Oberflächen arbeiten und muss mit dem Zeug arbeiten, ist ein bisschen Zähne zusammenbeißen erforderlich, aber das ist eigentlich sowieso, von daher, ja. Der Vorteil ist, als verteiltes, ja, ach so, ja gut, es benutzt für Caching-Zwecke und Ähnliches sehr viel das Dateisystem und ist darauf angewiesen, dass das halbwegs flink funktioniert. Das ist einer der Gründe, weswegen die Performance unter Windows wohl doch erheblich schlechter ist als jetzt unter Linux oder so. Also man kann da schon mit einem Faktor 5 oder so rechnen. Ja, die logische Aufteilung der Skripte ist in Porcelain und Plumbing, nennen sie das. Das ist halt aus dem Sanitärbereich entnommen. Es gibt halt zum einen das Porzellan, also Waschbecken, Toilette und Ähnliches, was dem Benutzer zugänglich ist, und es gibt das Plumbing, also die Verrohrung, sagt man das? Die Verrohrung, die halt eigentlich dann zwar dringend notwendig ist und wo man doch hofft, dass die dahinter steht, und die aber normalerweise für den täglichen Gebrauch nicht nötig ist. Und ja, da sind schon Bestrebungen auch im Gange da, ein bisschen das aufzuräumen, also der Ersatz von den Tools, die ja offiziell als man nimmt das oder man lässt es bleiben vorgeschrieben werden, der wird dann doch deutlich angepasst. Es kommen ein paar Sachen dazu, die unheimlich praktisch sind, und dann fallen ein paar Sachen weg, mit denen das ähnliche Aufgaben und deutlich unpraktischer erledigt wurden. Da ist also so ein gewisser Flow, wenn man sich jetzt ein Buch kauft. Ich weiß nicht, ob es da welche gibt, um ehrlich zu sein. Dann kann es schon sein, dass das, was darin beschrieben wird, dass einem, mit dem man sich unterhält, sagt, also das macht man doch gar nicht mehr so. Was hatte ich hier noch? Ach so, ja, es ist ein Trend momentan vorhanden, Shell-Skripts in C umzuschreiben. Also sprich, Tools, die momentan auf einer Shell-Ebene implementiert sind, dann in C zu reimplementieren, was jetzt noch nicht mal so sehr einen Grund hat, Effizienz, weil die Dinger, um die es geht, die machen sowieso eigentlich nicht das Number-Crunching oder die Low-Level-Geschichten, sondern es sind schon mehr oder weniger die Porcelain-Kommandos, die der Benutzer verwendet. Der Hauptgrund ist zum einen Portabilität, ja, und halt noch ein paar andere Sachen, also so davon zu befreien, dass man so Shell-Quoting-Fallen und so hat, die dann doch sich in Shell-Programmen häufiger einschleichen und die es schwieriger machen, Skripte zu schreiben, die auch dann funktionieren, wenn man Dateinamen hat mit Spaces drin, wenn man Verzeichnisnamen hat mit Spaces, wenn man verschiedene andere Geschichten hat in der Richtung, wo oder Sonderzeichen oder so, wo dann die Programmierer die erste Reaktion ist, die gehen auf die Barrikaden und sagen, sowas soll man ja auch gar nicht machen. Ne? Nur, die Leute machen es halt. Relevant für die Praxis, wenn man mit JIT arbeitet, ist, dass es sehr kompakte Archive anlegt. Also, wenn wir das jetzt mal so angucken, haben wir gerade... Gehen wir doch mal. Ich habe jetzt Emacs als JIT-Archiv vorliegen, und wenn ich jetzt mal hier ein eu-s. Und JIT mache und so, dann sehe ich, ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, so 480 Kilobyte ist die ausgecheckte Version plus die also der plus der Emacs, den ich kompiliert habe, also das heißt und das .jit-Verzeichnis sind davon 300 Megabyte. Wenn wir jetzt mal überlegen, was sind das für Zahlen, dann heißt es, ich habe 160 Megabyte aktuelle Source und ungefähr die doppelte Größe davon ist das Archiv. Und das Archiv enthält die gesamte Historie seit irgendwann in den 90er Jahren war das. Also ist verflucht groß. Ich kann mal gucken, what changed? Kann ich das mit zu irgendeiner Option online? Ja, danke. Was? Vielleicht war es ja auch log. Jetzt gucken wir einfach nach. Minus minus pretty gleich, das war's, genau. und wenn wir das mal angucken, ja, da ist ein Commit, ist dann eine Zeile, und wenn wir das mal machen, git log minus all, müsste funktionieren, und das Ganze in ein wc-l. Und dann warten wir und warten wir und warten wir und ja, stellen also fest, das sind um die 100.000 Commits. Das heißt also, ich habe ein Archiv, was ungefähr doppelt so groß ist wie die aktuelle Quelle, und kann daraus um die 100.000 verschiedene Versionen seit Anfang des Archives rausziehen, die die Software hat. Also es ist gut gepackt. Der Pack-Algorithmus ist auch eine Sache, wo relativ viel dran rumgeschraubt wurde, verständlicherweise, weil es für den Linux-Kernel verwendet wird als Versionskontrollsystem. Das ist auch, ja, es ist jetzt nicht mehr direkt ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt halt auch andere Systeme, die da mittlerweile ganz gut nachgezogen haben, aber es ist komfortabel. Also sprich, man braucht sich über den Speicherplatz, den Plattenspeicherverbrauch nicht allzu viel Gedanken zu machen. Eine weitere Geschichte, es ist schnell. Also man kann also wirklich einen kompletten Dateibaum einchecken, und das geht einfach in ein paar Sekunden. Ne? Und er prüft halt jedes Mal, was hat sich alles geändert und so. Das geht wirklich recht flott. Was auch für die Praxis relevant ist, was ich schon gesagt habe, es gibt einen Stapel Tools, die eigentlich nicht, wo man sagen würde, da gibt es keinen großen gemeinsamen Nenner, außer dass sie dieselben Arbeitsprinzipien haben natürlich. Was auch für die praktische Arbeit relevant ist, ist, es gibt eigentlich geringe Hemmschwellen. Ne? Also man kann in dem Moment, wo man sagt, verdammt, jetzt habe ich an irgendetwas gebastelt, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob ich das überhaupt haben will, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich über eine Versionskontrolle nachdenken muss. Also darüber nachdenken muss man eigentlich nicht, weil in dem Moment, wo man sagt, könnte zu gebrauchen sein, ja, ist es auch einfach zu implementieren. Also wenn ich jetzt hier, wo bin ich, in dem bin ich irgendwie in einem Verzeichnis, mache mal da ein Shell auf und entscheide, ich will da diesen Vortrag unter Versionskontrolle stellen, dann stelle ich erstmal das Verzeichnis unter Versionskontrolle, und wenn ich mal gucke, was der Status ist, also jetzt habe ich hier Untracked Files oder so, ja gut, dann track ich mal das JIT.tech, das war mein Vortrag. Jetzt wird das getrackt, ne? Und ich könnte jetzt einen Commit machen. Dann fragt er mich nach einer Commit-Message. Gut, dass jetzt der Editor Emacs ist, das braucht niemanden zu stören, das geht auch natürlich mit VI. Und nur, dass man im VI normalerweise eine Shell als Unterprozess laufen lässt, aber wenn ich schon ein Fenster offen habe. Ja, gut, und jetzt habe ich also hier meine Versionshistorie, wenn ich hier so ein typisches Tool drauf laufen lasse, auf diesem Baum, der da reingestellt wurde, dann habe ich hier relativ einfach, ist dieser Commit, man kann halt gucken, welche Dateien sind da betroffen. Gut, der Diff ist relativ einfach, wieso? Wo sind die Dateien? Ja, ich wundere mich nur, dass im Patch hätte das ja auch drin sein müssen. Naja, gut. Jedenfalls ist dann hier die Datei eingecheckt. Und ja. Es ist kein Aufwand, irgendwie etwas unter Versionskontrolle zu stellen. Man muss sich nicht nachdenken, wo lege ich das Archiv an, wen frage ich um Erlaubnis. Wie strukturiere ich meine Sachen, was muss ich für Environment-Variablen setzen, damit er mein Repository findet und so weiter. Das entfällt halt dadurch, dass die das Projektverzeichnis von JIT typischerweise einfach in einem Unterverzeichnis .JIT untergebracht ist. Ich meine, andere Versionskontrollsysteme haben auch ihre Informationen, also so etwas wie .CVS oder nur Groß-CVS oder auch .SVN oder so, nur da steht dann nur die Hilfsinformation drin und bei JIT steht alles drin, was relevant ist. So, ja, ebenfalls gibt es geringe Hemmschwellen, einen Branch anzulegen. Wenn ich sage, also okay, jetzt will ich mal was selber weiterentwickeln und oder ich habe jetzt etwas, was von meiner Hauptentwicklung abweicht und mache dann einen Branch, wo ich nicht weiß, ob da das irgendwann weitergeht, ne, dann gebe ich halt ein Kommando, okay, das ist jetzt ein Branch unter dem Namen und fertig. Ne? Und selbst wenn ich irgendwie an 15 Dateien was geändert habe, bevor ich entscheide, das wird jetzt ein Branch, ne, dann kann ich den Branch noch anlegen und diese Änderung in den 15 Dateien einfach an dem Branch weiterentwickeln. Das ist also sehr bequem und macht es halt schon, man denkt nicht drüber nach. Und dieses man muss nicht drüber nachdenken, ist eigentlich ein wichtiges Kriterium. Was halt auch ganz nett ist, ist, dass man, wenn man sagt, okay, ich versuche irgendein Merge zu machen oder so etwas und ich weiß, das halbgare Zeug, was ich hier habe, das eigentlich noch nicht fertig ist für einen Commit, würde damit in Konflikt stehen, dann kann ich das halbgare Zeug beiseite schaffen, noch nicht mal einen eigenen Branch, sondern in Stauraum, mach dann die Änderung, oder wenn jemand sagt, kannst du mal probieren, ob das bei dir läuft und ich habe aber gerade eigene Änderungen hier, ne, dann kann ich die halt kurz beiseite stellen, die Sachen machen, die ich machen wollte und hinterher die Änderungen wieder zurückholen on top of dessen, was ich da habe. Ja. Einer der Vorteile von JIT ist, man muss sich nicht überlegen, was bedeutet es für unsere Firmenpolitik, für unsere Projektpolitik oder so, wenn ich JIT verwende, ne? Weil zunächst einmal ist es ein privates Tool. Das heißt, alles, was man damit macht, ist nicht so zur Veröffentlichung gedacht. Man kann zwar dann Patch-Sets sehr schön formatieren und anderen Leuten vorschlagen oder Ähnlichem, aber dass man selber mit JIT arbeitet, ist Privatsache im Wesentlichen. Die beste Integration von den Tools, von dieser Entwicklungstaktik, existiert eigentlich für Subversion. Da gibt es das JIT-SVN, das ja in beide Richtungen funktioniert. Also das halt Commits durchführt nach Subversion und Informationen von Subversion reintegriert. CVS-Anbindungen, da gibt es ein paar Einzeltools, die sind nicht so genial. Es gibt halt was, um ein komplettes CVS-Archiv einmal zu importieren oder man kann einzelne Sachen, die man selber geschrieben hat, als CVS in CVS exportieren, also Commits machen, die dann zusammenhängend sind. Ist immerhin etwas netter als was CVS sonst macht, aber geht so. Gibt auch tatsächlich einen CVS-Server, der auf einem JIT-Archiv aufsetzt, sodass Leute, die nur mit CVS arbeiten, sich JIT-Informationen dann holen können. Man kann importieren von Arch, was auch ein verteiltes System ist. Der Import ist aber verdammt langsam. Man muss ihn halt nur einmal durchführen, aber wenn er dann irgendwie 3 Tage dabei ist, dann nervt es doch. Bitkeeper kann man auch importieren, das ist halt ein kommerzielles System, wo früher mal der Linux-Kernel mitentwickelt wurde. Also Subversion Import, das ist ein Workflow, der ist Rebase-basiert. Das heißt, wieder, ich mache nicht irgendwelche Merges typischerweise von dem Upstream, von dem zentralen Archiv, sondern ich gucke, dass meine Änderungen immer mehr oder weniger on top of the central change sind und sodass ich irgendwann mal einen Commit machen kann und dann sieht es so aus, als hätte ich diese Commits gemacht. Ich benutze das auch, um Merges von Branches in Subversion durchzuführen, wenn so Teilentwicklungen abgespalten wurden und dann gemacht wurden, und man die reintegrieren will, da benutze ich eigentlich JIT auch als Merge-Tool von Entwicklungen, die auf beiden Seiten in Subversion gelaufen sind, einfach weil es relativ bequem ist. Nur man hat dann irgendwie in einem Branch irgendwie 10, 12 Patches oder so, der ist dann ein paar Mal hin und her gemerged worden und so und das dann zu verheiraten, dass dann eine saubere Historie draus wird, wo im Endeffekt nicht nur drin steht, Merge mit sowieso passiert, sondern tatsächlich die eigentlichen Änderungen passiert sind, das geht mit JIT ganz gut. Das heißt, man kann es sogar dann verwenden, um wenn der eigentliche Workflow und die ganzen Änderungen nur mit Subversion gemacht wurden. Es importiert Gesamthistorien etwas langsamer, also das heißt, wenn man jetzt irgendwie das Subversion von Take Life oder so importiert, dann muss man sich schon eine Nacht Zeit nehmen. Wenn man einen lokalen Mirror hat, hilft das. Und es ist auch selbst read-only, es ist sinnvoll, einfach weil man dann visualisieren kann. Also wenn ich jetzt mal hier rausgehe, ja gut, Emacs ist natürlich auch ein, und gehe in das nochmal LaTeX-Projekt, ne? Und sag ihm, er soll mir zeigen, was da passiert ist, sortiert nach. So, das heißt, ich kann jetzt hier in einem Subversion-Archiv, was in LaTeX von dem LaTeX-Team, also die LaTeX-Entwicklung hat, kann ich halt rumgucken, was ist da passiert, ne, welche Branches gibt es da. Das ist jetzt nur der Hauptbranch, der angezeigt wird. Ich glaube, ich hätte mal, mach mal einfach mal minus minus roll, dann sind noch ein paar meine lokalen Branches, die da irgendwann mal abgezweigt wurden drin. Also das ist so ein typisches Visualisierungstool von JIT, JITK, was halt in JITK geschrieben ist, womit man dann sehen kann, welche Branches wie woher gekommen sind. Wenn man etwas, was ein bisschen verzweigter ist, was von JIT selbst stand, angucken will, dann sieht das Order ist auch nicht verkehrt. Mal gucken, wie lange das jetzt braucht. Also das ist jetzt die JIT selber. Und da sieht man schon so von dem Graphen hier, der da verwendet wird, dass es dort sehr üblich ist, kreuz und quer zwischen verschiedenen Branches hin und her zu mergen und die Entwicklung dann ja. Sprich, da ist diese Option minus minus all vielleicht etwas unübersichtlich. Ich habe das Gefühl, sie verwendet es schon. Ja. Es gibt natürlich dann auch Oberflächen, die in Emacs existieren und ähnlichem. Ich denke, ich muss mal jetzt mal ein bisschen raffen. Eine Sache, die sicherlich interessant ist, ist mal zu schauen, wie entwickeln die JIT selber, und dann gucke ich in die Mailingliste. Wir haben also hier jemanden, der ein Patchset gepostet hat. So, und der hat halt bei sich selber entwickelt und dann mit dem Tool JIT Format Patch hat er gesagt, machen wir daraus eine Patch-Serie, die postet er auf die Mailingliste. Dann werden die Patches hier gepostet. Der Hauptmaintainer von JIT ist Junio Hameno, ein Japaner. Und diese geposteten Patches werden dann diskutiert und meistens wird das dann abgelehnt und gesagt, nee, also so will ich das nicht haben. Mal gucken, was er hierzu sagt. Ja, dann sind hier irgendwelche Fragen und Diskussionen, und das führt dann meistens dazu, dass neue Patches gepostet werden, die dann besser gemacht worden sind, wo man dann die JIT verwendet hat, um aufzuräumen, um zu sagen, okay, das machen wir jetzt doch lieber, jetzt tun wir so, als hätten wir es gleich anders gemacht. Ne? Und das führt im Endeffekt dazu, dass auch diese relativ chaotischen Merge-Geschichten, gut, meistens sind es halt nicht Merges, hat man dann, wenn man verschiedene Leute hat, ihre eigenen Archive haben und voneinander die Sachen sich ziehen. Aber was über Patch-Sets läuft, ist eigentlich dann nur linear in einem Branch vorhanden. Das heißt, es gibt halt so einen Satz von Leuten, die sich gegenseitig vertrauen und auch die Informationen hin und her schieben. Es gibt halt andere, die über die Mailingliste arbeiten, wo dann im Endeffekt die Sachen reinkommen. So, dann JIT steht unter der GPL Version 2 und ich mache jetzt einfach mal in meiner Präsentation einen Cut und komme zu den Fragen, damit die noch Raum haben. Das hilft auch nicht viel, ne? Aber es ist Also alles das, was natürlich in einem Subversion-Archiv oder in einem CVS-Archiv passiert, kann man nach wie vor mit den Subversion-Tools und den CVS-Tools anschauen. Also für den Subversion-Workflow macht es halt keinen großen Unterschied. Es ist einfach nur, dass Informationen, die jetzt JIT persönlich vorhalten kann, aber die Subversion nicht vorhalten kann, die landen natürlich nicht da. Also JIT macht zum Beispiel einen Unterschied zwischen wer committed ein Patch und wer ist der Author of a Patch. Ne? Also sprich, wer hat den Zugriff getätigt und wer hat das Zeug geschrieben. Dieser Unterschied überlebt nicht, wenn man das in Subversion importiert. Klar, geht nicht anders. Ein anderer Unterschied ist, dass bei Merges JIT sich merkt, welches sind die beiden Zweige oder die beiden Commits, aus denen ein Merge besteht. Also sprich, ich habe dann eine Historie, die auch mehrere Branches jeweils beinhaltet von einem Pair. Also ich kann sagen, das und das waren die Eltern von meinem Commit und diese Information ist bei Subversion auch nicht vorhanden. Subversions Branches sind linear, man kann also nicht logisch Informationen von einem anderen Branch reinziehen und hat diese Information, das kommt aus einem anderen Branch, dann noch in irgendeiner Form in der Versionskontrolle festgehalten. Ich glaube, das wollen sie auch ändern, aber das ist halt eine entscheidende Sache. Achso, ein entscheidender Unterschied, der vielleicht noch wichtig anzumerken wäre zu Subversion. JIT merkt sich keine Renames, keine Moves, kein gar nichts. Also sprich, es interessiert sich nicht dafür, wo wie Daten umbenannt wurden. Wenn man irgendeine Datei umbenennt oder löscht oder kopiert, muss man das JIT nicht besonders mitteilen. Man checkt einfach die neue Version ein oder registriert das Löschen und wie auch immer. Es registriert nur den Zustand, wenn man sich die Historien ausgeben lässt. Also in dem Moment, wo man sich Logfiles geben lässt, dann rechnet es, was war wohl ein Rename und was war wohl eine Copy oder so. Das heißt, wie etwas entstanden ist, ist JIT egal. Es hält immer nur den aktuellen Zustand fest. Man kann es das Ding aber fragen, wie ist es entstanden und dann rekonstruiert es das. Und das ist eigentlich relativ gut drin, weil es mit recht geschickten Text-Hash-Algorithmen arbeitet. Das heißt, es kann dann auch sagen, diese Passage aus der Datei war ursprünglich mal in der Datei, aber die Passage war mal in einer anderen Datei. Das ist ein Tracking auf einer Ebene, was Subversion halt nicht leistet, weil es nur teilbasiert arbeitet. Das war jetzt eigentlich nicht eine Antwort auf deine Frage, aber ich hoffe... Also im Prinzip, solange man in seinem JIT-Universum bleibt und die zentralen Archive bleiben in ihrem zentralen Universum, werden die nicht beeinträchtigt, auch wenn die zusätzlichen Informationen, die man vielleicht in JIT hat, natürlich dann nicht überleben. Ja. Es ist zunächst mal im täglichen Gebrauch so einfach. Wie gesagt, es ist auch relativ einfach, auf einer relativ großen Ebene sich irgendwelche Katastrophen zusammenzuschustern, was das Archiv angeht. Und es ist relativ einfach, sie auch wieder zu beheben. Aber der tägliche Gebrauch ist eigentlich sehr einfach und unkompliziert. Also JIT braucht es gar nicht mitzubekommen, ne, weil der einzige Grund, wofür es das mitbekommen müsste, ist, damit es einen vollständigen Log, damit es einen Log hat und dir sagen kann, okay, das und das und das ist passiert auf den Daten. Und in dem Moment, wo du vom JIT anforderst, ich möchte jetzt einen Log von dieser Datei haben und von der Historie dieser Datei, in dem Moment verfolgt es den Ursprung der Daten. Nicht den Ursprung der Datei, sondern den Ursprung der Daten und sagt, okay, die Daten stammen daraus. Damals habe ich diese Commit-Messages gehabt und dann gibt es dir auch einen kompletten Log von den jeweiligen Daten, egal durch welche Dateien die gewandert sind. Ich versuche gerade abzuarbeiten, irgendwie in der Reihenfolge, ja. 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 Ist komplett vorhanden und ja, ist noch. Ja, also es gibt, man kann sich einen zentralen Server im Prinzip einrichten, aber das ist eher eine Frage der Konvention als der Notwendigkeit. Also es ist nicht vorgesehen im System, man sagt halt einfach, okay, das Ding ernenne ich jetzt zum zentralen Server und wir mergen alles, was wir als zentral betrachten, in diesen Server rüber und dort führen wir die Hauptversion durch. Ja, genau. Ja, ich habe es ja vorhin vorgeführt, beim Emacs war es so, dass das Archiv, was irgendwie so 10 Jahre Historie hat, ungefähr den doppelten Platzbedarf von dem eigentlichen Working-Verzeichnis hatte. Ne? Und das heißt, da kann man mit leben. Ja? Also es gibt einen Port, der für JIT zuständig ist, wo man Server drauf laufen lassen kann. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist, man hat einen SSH-Zugang und dann gibt es, das ist relativ transparent, man sagt also, um eine aktuelle Version zu holen. Sekunde. Wollen wir gerade gucken, sage ich JIT pull und in der Konfigurationsdatei weiß er halt, was der zentrale Server ist und dann holt er sich die aktuellen Versionen. Wie das abläuft, ist im Prinzip, in diesem Fall geht er über den, weil es ein relativ zentraler Zugang ist, tatsächlich über den JIT-Port, der dafür zuständig ist. Was aber sehr üblich ist, ist, dass man über einen SSH-Zugang reingeht. Man geht also, das ist auch transparent, man konfiguriert halt die URL, über die man zugreift und dann verwendet er die. Geht über SSH rein, ruft auf der Gegenseite ein passendes JIT-Skript auf, das vergleicht, welche Patches sind auf meiner Seite vorhanden, welche Patches sind dort vorhanden, macht dann ein Paket, was alle Änderungen enthält und dieses Paket wird dann über SSH zurückübertragen. Das heißt, um zu kommunizieren zu können, ist entweder halt ein JIT-Server oder ein SSH-Zugang. Das schon, man kann aber auch explizit eine URL beim Pull-Kommando angeben. Das heißt, wenn ich jetzt einmalig von jemandem was pulle, dann würde ich mir das nicht in die Konfigurationsdatei schreiben, sondern er sagt, er hat das auf dem und dem Server mit dem und dem Zugang oder meinetwegen auf dem und dem Port. Dann sage ich JIT pull und diese Adresse und dann holt er sich das von dort. Alle pushen ist, der JIT-Server ist eigentlich mehr oder weniger ein Read-Only-Server. Das Pushen geschieht typischerweise tatsächlich über SSH. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man über das Protokoll, JIT-Protokoll auch schieben kann. Aber alle pushen ist ein unüblicher Workflow. Ne? Also sprich, man hat schon normalerweise eine Version, die in der Verantwortung von jemandem steht, wo die Sachen drin landen. Ja, dann